HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Aufbruch in eine neue Zeit. Erstmals führt eine Frau und nicht ein Priester den Deutschen Caritasverband. Und unser Sonntagsthema, die Reife des Lebens, was Früchte und auch Menschen wirklich genießbar macht. Wir sprechen über reife Persönlichkeiten und die Frage, ob man sich zu Lebzeiten bereits auf das Sterben vorbereiten kann. Habemus-Präsidentin, so verkündete der Deutsche Caritasverband auf seinem Twitter-Account. Eva Maria Welskop-Deffa ist all das, was ihre Vorgänger nicht waren. Sie ist Volkswirtin und keine Priesterin oder Theologin. Und sie ist eine Frau, die erste Präsidentin in der knapp 125-jährigen Caritas-Geschichte. Anita Westrup hat sie getroffen.
Ich glaube, dass in Berufsfeldern, wo der allergrößte Teil der Beschäftigten weiblich ist, man heute einfach nicht mehr versteht, wenn immer nur Männer die Repräsentanten sind.
Seit 4 Jahren ist die gebürtige Duisburgerin bereits im Caritas-Vorstand für Sozial- und Fachpolitik tätig. Für das Thema Digitalisierung brennt sie besonders. Als Präsidentin will sie die digitale Wohlfahrt voranbringen.
Wenn wir nah bei den Menschen sein wollen, dann müssen wir auch in den digitalen Räumen präsent sein, weil die Menschen, gerade die jungen Menschen, wenn sie Sorgen haben, wenn sie Nöte haben, dann gehen sie nicht als erstes zu einer Sozialstation, sondern sie googeln und versuchen, da Informationen zu erlangen. Und wenn wir diese Räume irgendwelchen Scharlatanen überlassen, dann werden wir unserem Auftrag nicht gerecht. Und ich glaube, wir haben das gerade in der Pandemie nochmal gesehen.
Digital vernetzt ist Eva Maria Welskop-Deffa natürlich auch mit dem scheidenden Präsidenten Peter Neher. Auf seiner letzten Pressekonferenz zeigte sich der promovierte Theologe dankbar für seine 18-jährige Amtszeit, aber auch ernüchtert, zum Beispiel beim Thema
Kinderarmut, Benachteiligung von Kindern nach wie vor, das war schon von 18 Jahren und es geht immer noch, dass die dann es schwerer haben, tatsächlich auch entsprechende schulische Möglichkeiten zu haben. Also Zusammenhang sozialer Herkunft und Bildung ist in Deutschland nach wie vor sehr intensiv und eigentlich inakzeptabel.
Handlungsbedarf sieht Peter Neher auch in diesen Bereichen.
Im Moment zeichnet sich natürlich schon ab, dass das Thema Pflege weiter relevant sein wird. Dann ganz, ganz entscheidend die Frage Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.
Wie geht sozial gerechter Klimaschutz? Genau dieser Frage will sich die neue Präsidentin verschreiben. Ihre Botschaft an die neue Bundesregierung?
Vergesst die Armen nicht, sorgt dafür, dass die Abgehängten auch das bekommen, was sie brauchen. Und da sind wir in Sorge, weil natürlich die Finanzierung der Pandemie dazu geführt hat, dass die Finanzmittel insgesamt knapper werden.
Konflikte, Krisen, Katastrophen. Eva Maria Welskop-Deffa fühlt sich gewappnet. Als erste Frau in der Caritas-Geschichte den Verband mit seinen fast 700.000 Mitarbeitenden und Hunderttausenden Ehrenamtlichen in die Zukunft zu führen.
Die neue Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes, vorgestellt von Anita Westrup. Es ist Herbst, die Zeit der Reife. Die Reife, das ist das, was die Früchte so schmackhaft macht, die Äpfel und den Wein. Vorher sind sie unreif und damit auch manchmal giftig und danach sind sie faul und werden damit auch ungenießbar. Später in der Sendung werden wir das in unserem heutigen Sonntagsschwerpunkt über die Reife noch ein wenig vertiefen, wenn es um die Reife von Menschen geht und was die dann eigentlich genießbar macht und warum unreife Menschen auch so giftig sein können. Doch zuvor wenden wir uns einem süßen Thema zu. Weihnachten steht ja fast schon vor der Tür, zumindest wenn man betrachtet, was in Bad Karlshafen geschieht. Dort werden jetzt schon im alten Gemäuer der Krukenburg 500 Weihnachtsstollen eingelagert, damit sie vermuten es schon, damit sie reifen. Carsten Gohlke hat sich das angeschaut.
Initiator dieser außergewöhnlichen Geschichte ist der Geschäftsführer der Wesertouristik, Rainer Kowald.
Die Leute waren begeistert von und fanden es schön.
Schon im vergangenen Jahr hat er mit seinem Stollen für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Dabei waren die ortsansässigen Bäckereien und Konditoren erst gar nicht so begeistert von der Idee des Zugereisten. Weihnachtsstollen aus Bad Karlshafen. Aber zum Glück verfügt die Wesertherme, die zu seinem Zuständigkeitsbereich gehört, ja über eine eigene Konditorei und eine ganz besondere Kuchenfrau mit viel Herz, Kerstin Monske.
Er soll halt besonders sein.
Sie war sofort begeistert und hat sich bis über die Ellenbogen mit viel Leidenschaft in das Backprojekt und den besonderen Stollenteig versenkt.
Gerade Stollen, der braucht seine Zeit, um zu reifen. Erst dann ist es ein richtiger Stollen. Und deswegen diese ganzen Vorbereitungen jetzt schon. Damit er richtig schön kräftig auch und würzig schmeckt. Es sind auch reichlich Zutaten drin. Also mehr als gewöhnlich, damit er auch ein bisschen schön. Aber eins kann ich verraten, also da ist ganz viel Liebe drin und keine Kalorien, die nehme ich immer raus, die backe ich raus. Das ist das Besondere an meinem Stollen und ja, das ist halt mein Geheimnis.
Und sie weiß auch um die besondere Wirkung der feuchten Kühle in dem tiefen Kellergewölbe der Krukenburg.
Das alte Gemäuer natürlich. Dann diese Luftfeuchtigkeit?
Der ist belüftet, der ist hygienisch einwandfrei, wird alles abgesperrt, dass kein Ungeziefer reinkommt. Und er reift dort drin nochmal 4 bis 6 Wochen. Und dann kriegt er seine Feuchte und dann wird er erst richtig saftig. Und das ist das Besondere dran. Und deswegen nennen wir ihn auch Krukenburgstollen.
500 Stollen mit dem Markensiegel Krukenburgstollen werden in diesem Jahr produziert. Die Nachfrage ist riesig.
Wir haben in diesem Jahr schon Anfragen aus dem Frankfurter Bereich, aus dem Rheinland drüben, sogar aus Bremen jemand.
Der Stollen selbst in edler Verpackung kostet 19 Euro, ist 1 Kilo schwer und ein wahrer Leckerbissen.
Jetzt reifen bereits die Weihnachtsstollen im alten Gemäuer der Krukenburg bei Bad Karlshafen. Das Reifen benötigt bekanntlich seine Zeit. Das gilt für Christstollen, für Früchte und auch für Menschen. Das ganze Leben ist ein Reifungsprozess und wir dürfen uns dazu auch Zeit lassen, sagt der Gestalttherapeut Matthias Jung aus Lahnstein, den Lothar Bauer-Ochse dazu ausführlich befragt hat.
Herr Jung, hängt Reife eigentlich mit dem Lebensalter zusammen?
Ich denke schon. Wir starten ins Leben und da sind wir auch im positiven Sinn noch unreif. Wir sind noch auf Spurensuche. Wir wissen noch nicht, wer wir sind. Da würde ich durchaus auch eine gewisse Unreife auch als positiv akzeptieren. Aber in den Erfahrungen des Lebens, da lernen wir. Wir sind mit uns selber eine Learning Community und da werden wir reifer. Wir müssen Krisen bestehen. Wir müssen neue Situationen bewältigen. Wir müssen an unserem Charakter arbeiten. Vielfältige Einflüsse kommen wir. Die Mühen der Ebene, mit Brecht zu sprechen, die stehen uns bevor und die lassen uns wachsen. Dann kommen die Früchte.
Herr Jung, ich glaube, ich darf das sagen. Sie werden in ein paar Wochen 80 Jahre alt. Gab es da für Sie einen Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich reif?
Ja. Im Älterwerden ist das gekommen, so sagen wir ab dem 70. Ich bin eher ein Spätentwickler. Aber wo ich so gemerkt habe, meine Eitelkeiten, die bewegen sich auf der Nulllinie. Die sind im Lebenskampf. Sie sind einfach zurückgeblieben. Ich ernte die Früchte. Ich bin gelassener. Ich bin dankbar für allen das, was mir das Leben auch geschenkt hat. Ich starre nicht mehr wie früher auf die Dinge, die ich nicht bekommen habe. Die Kindheit ist bearbeitet. Es ist auch viel Reflexion und Verarbeitung geschehen. Doch der Punkt kam und wo ich auch in der Ehe gemerkt habe, wie schön das ist. Ich war zweimal verheiratet und in meiner ersten Ehe war ich einfach noch unreif. Es gab viele Indizien, wo ich gesagt habe, ich bin reifer geworden. So würde ich es mit dem Komparativ ausdrücken.
Reifer geworden, Sie haben schon diese Indizien genannt, wenn man das nochmal von außen betrachtet. Woran erkennt man eine reife Persönlichkeit oder was sind da die Kennzeichen?
Also eines ist sicher besonders wichtig, die Selbstakzeptanz im positiven Sinn, die Selbstliebe, nicht Narzissmus, Selbstliebe. Wir müssen ein für alle Mal irgendwann im Leben mit uns selber den 30-jährigen Krieg aufhören. Wir müssen die größte Liebesgeschichte unseres Lebens absolvieren, die zu uns selbst. Und daran erkennt man schon die Persönlichkeit, dieses Ruhen auf sich, die Souveränität. In den Märchen müssen die unglücklichen Heldinnen und Helden, die müssen am Schluss Königin und König werden. Das heißt, sie müssen souverän sein über ihr eigenes Reich. Das erkennt man dann schon. Oder ob einer noch auf Rechthaberei ist, ob ein Mann immer noch in seiner schizoiden Gefühlsabweisung ist, ob eine Frau immer noch ihre Jammerarie singt. Das spüren wir sehr deutlich, wenn ein Mensch bei sich angekommen ist.
Ist Reife insofern auch eine Voraussetzung für ein glückliches Leben?
Unbedingt. Wenn ich nicht reif bin, bin ich immer nur in einem negativen Unruhezustand, im Neid, in dem Gefühl der Vernachlässigung. Reife ist außerordentlich wichtig, auch um die Welt in ihrer Schönheit zu erkennen, um liebende Beziehungen zur Welt aufzubauen. Und das setzt Dankbarkeit voraus. Das setzt voraus, dass ich Krisen absolviert habe, dass ich die Dramaturgie meiner Kindheit verstanden habe, dass ich getrauert und gewütet habe, aber dass ich endlich mit der Welt meinen Frieden geschlossen habe und sie faszinierend finde.
Man spricht da von Persönlichkeitsbildung, man kann da auch Kurse und Seminare machen. Womit kann man denn den eigenen Reifeprozess voranbringen oder anschieben?
Es gibt eine betrügliches Mittel. Das ist sozusagen wie der Corona-Test, indem ich meine Partnerin, meinen Partner mal frage, auch die eigenen erwachsenen Kinder. Wie erlebt ihr mich? Was findet ihr positiv an mir? Und wo reibt ihr euch an mir? Was würdet ihr mir als Entwicklung wünschen? Die bilden einen durchaus kritischen, aber auch liebevollen Spiegel. Daran kann man es erkennen, auch mal indem man Freunde und Freundinnen fragt, was schätzt ihr an mir und wo findet ihr, müsst noch zulegen. Und da gibt es natürlich viele Positionen, beispielsweise, dass Männer emotionale Intelligenz entwickeln. Männer sind meistens Virtuosen der Dingwelt, aber sehr oft Analphabeten der Gefühle. Habe ich Gefühle gelernt? Kann ich sie ausdrücken? Kann ich Wertschätzung geben? Oder bei Frauen oft die Frage meiner Selbstverantwortung und Selbstständigkeit, statt immer meine Opferarie zu singen und mich immer auf der benachteiligten Seite zu orten und oder mit meiner erworbenen Hilflosigkeit immer noch die Hilflose spielen. Da gibt es viele Kriterien. Bin ich engagiert im Beruf? Bin ich sozial engagiert? Bin ich politisch engagiert? Interessiert mich die Welt überhaupt? Das können wir feststellen und vor allen Dingen, indem wir andere liebevoll bitten, uns genauso liebevoll Auskunft über uns zu geben.
Über unsere Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja.
Welche Rolle spielen Krisen und Wendepunkte dabei?
Sie sind zentral. Ich möchte meinem Todfeind nicht, sofern ich überhaupt einen habe, das habe ich beim Alter meistens auch nicht mehr, aber ich möchte meinem Todfeind nicht wünschen, ein Leben ohne Krisen. Krisen sind die Lokomotiven des Lebens. An Krisen wachsen wir. Es ist der berühmte Leidensdruck, wo wir gezwungen sind, mal zu sehen, ist diese Krise nur fremdverschuldet? Dann können wir nichts dafür. Arbeitslosigkeit beispielsweise, Krankheit, die keinen Eigenanteil hat. Also weiß ich, ich bin ständiger Raucher oder ich bin ständig übergewichtig. Bei den Krisen sind wir gefragt, uns an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, du hast diese Krise wesentlich mit herbeigeführt. Was musst du an dir ändern? Klassische Krise, die ich immer wieder erlebe bei Klienten, dass sie in eine Depression, in eine reaktive Depression rutschen. Da gibt es ein berühmtes Wort, das lautet, die Depression ist eine Dame in Schwarz. Wenn sie an deine Türe klopft, weise sie nicht ab, sondern bitte sie an deinen Tisch und höre zu, was sie dir zu sagen hat. Die Krise hat uns etwas zu sagen und die Krise bricht das Schweigen.
Die Krise, das sind ja so die Stürme des Lebens, wenn wir mal auf die Früchte in der Natur schauen. Die brauchen ja auch zur Reifung Wärme und Sonne. Brauchen wir die menschliche Wärme auch?
Unbedingt, das ist A und O. Also wenn es ein sozusagen ein metaphysisches gibt, also etwas, was hinter den Dingen ist, dann ist es die Liebe. Und zwar die zwei Arten der Liebe. Einmal die Selbstliebe ist unendlich wichtig, weil die uns oft als Kindern ausgetrieben wurde, weil das Leben uns härter gemacht hat, weil das Leben uns zynisch gemacht hat, weil Beziehungen zerbrochen sind, weil am Arbeitsplatz Mobbing war. Das ist die eine. Und das andere ist natürlich, dass wir uns um die Liebe bemühen, dass wir sie kriegen und nicht nur die partnerschaftliche Ebene. Männer klammern sich oft nur an die Frau. Da soll alle Liebe herkommen. Da verwechseln sie die Frau mit einer Zentralheizung. Die Frau kann nicht 24 Stunden Liebe abwerfen. Nein, dass wir aus unserer ganzen Umgebung Liebe geben und Liebe wieder zurückkriegen.
Reife Persönlichkeiten, was sie auszeichnet, das waren Antworten von Matthias Jung, Gestalttherapeut und Autor. Er arbeitet im Dr. Max-Otto-Bucher-Haus in Lahnstein. Unreifes Obst kann giftig sein, genauso wie unreife Menschen. Aber ein Getränk, das noch nicht seine endgültige Reife erreicht hat, das mögen jetzt viele. Den Süßen, den Rauscher, wie man manchmal auch sagt, den Federweißen. Aber stimmt das überhaupt? Ist das ein Unreifer? Andrea Bonhagen weiß mehr.
Bei Federweißem gibt es Skeptiker.
Ist mir viel zu süß. Ich warte lieber, bis es fertiger Wein ist.
Und richtige Fans.
Ist super lecker und schön sprudelig. Frischer Wein ist toll.
Aber wie entsteht Federweißer? Ich stehe im Weinkeller und recke meine Mikrofonangel ganz nach oben an das Ende vom Stahltank. In einem kleinen durchsichtigen Röhrchen oben am Rand steigen Blasen auf. Das ist das Kohlendioxid, ein Gas, das aus dem gärenden Saft im Tank entweicht. Der junge Winzer Benedikt Störzel erklärt, was gerade im Tank passiert.
Also die Hefe wandelt quasi den Zucker da um in Alkohol. Wir haben ja am Anfang, wenn wir die Trauben ernten, pressen einen sehr, sehr süßen Traubensaft. Und durch die Hefe wird dann eigentlich erst der Alkohol produziert. Dadurch verändert er sich auch jeden Tag, weil jeden Tag mehr Zucker umgewandelt wird in Alkohol.
Im ganzen Raum riecht es frisch und fruchtig. Ein gutes Zeichen für den künftigen Wein, sagt Störzel. Er zapft unten am Tank den Federweißen. Die naturtrübe Flüssigkeit schießt in einen Messbecher. Wir probieren erst den Traubensaft.
Wir haben jetzt hier einen Riesling-Most im Glas. Riesling hat natürlich immer eine sehr, sehr starke oder eine prägnante Säure.
Und ist trotzdem auch herrlich süß und fruchtig. Dann der frisch gezapfte Federweiße. Die Schaumkrone im Glas auf dem trüben Most ist strahlend weiß.
So, ja, dann Prost zum Wohl. Wenn wir jetzt mal probieren, dann schmecken wir einmal das charakteristische Bitzeln, sag ich jetzt mal, auf der Zunge von dem Federweißen. So eine gute Süße immer noch dabei, aber auch schon ein bisschen stärker schon diese Säure, die dabei rauskommt. Ist quasi also jetzt so ungefähr die Hälfte der Gärung schon rum.
Federweißen in Flaschen füllen und aufheben oder verschicken geht nicht, erklärt Benedikt Störzel. Der Wein ist eben noch mitten im Gärprozess.
Die Hefe verarbeitet permanent den Zucker aus dem Traubensaft. Das so lange eigentlich, bis kein Zucker mehr vorhanden ist. Ob das jetzt in der Flasche ist oder im Tank, ist es der Hefe erstmal egal. Die arbeitet so lange, bis sie quasi nichts mehr zu fressen hat.
Das entweichende Gas würde die Flasche sprengen. Aber man muss nicht lange warten. Nach etwa 2 Wochen ist aus dem Most im Tank Wein geworden. Übrigens gilt für junge Winzer:
Man reift auch mit dem Wein, man bekommt immer mehr Erfahrung, man sammelt die.
Denn jeder Jahrgang ist anders.
HR Info. Himmel und Erde.
Der Sonntagmorgen in der Sendung Himmel und Erde, heute rund um das Reifen. Äpfel, Birnen und Trauben, die müssen erst reif sein, damit sie wirklich schmackhaft sind. Und vielleicht gilt das auch für uns Menschen, die erst genießbar werden, wenn sie eine gewisse Reife haben. Reifen können Menschen in so gut wie allen Bereichen. In der Arbeit, dann, wenn sie etwa reife Leistungen vollbringen, in Entscheidungen, die dann nach reiflicher Überlegung fallen, in Liebesbeziehungen natürlich, aber auch im Glauben. Dazu hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse Fragen an den Mönch und Buchautor Pater Anselm Grün aus dem Kloster Münsterschwarzach.
Wodurch kann denn der Glaube reifen? Gibt es da vielleicht auch bei Ihnen persönlich so bestimmte Situationen, die den Glauben reifer machen?
Gut, immer wenn ich in eine Krise gerate, frage ich mich natürlich, was heißt jetzt Glauben? Wie weit hilft mir der Glaube, jetzt mit der Krankheit einer Verwandten umzugehen oder mit dem Tod der Eltern umzugehen oder mit meinen eigenen Grenzerfahrungen umzugehen? Da ist für mich der Glaube so ein Getragensein, tiefes Vertrauen haben. Der löst nicht alle Probleme, aber ich weiß, mit meinen Problemen darf ich mich in Gott hineinfallen lassen und bin getragen.
Das heißt, ein reifer Glaube hält sozusagen den Stürmen des Lebens eher stand?
Ja, auf jeden Fall. Also unterreife Glaube bewährt sich natürlich in den Stürmen des Lebens. Ich kann nicht sagen, ich habe schon einen reifen Glauben und deswegen machen wir die Stürme nichts mehr aus, sondern in den Stürmen des Lebens reift der Glaube auch, weil ich dann entweder vor die Frage stehe, ihn loszulassen und sagen, nein, ich glaube gar nichts mehr. Oder wenn ich durch die Stürme des Lebens eben frage, was heißt es jetzt? Da heißt, mein Herz, nichts wird mir fehlen. Oder die Zusage Jesu, ich bin bei dir alle Tage meines Lebens. In solchen Situationen muss ich neu glauben und neu mich entscheiden für den Glauben.
Reifer Glaube, reife Spiritualität und was sie von einem Kinderglauben unterscheidet. Die Reife des Lebens ist unser Thema bei Himmel und Erde an diesem Herbstsonntag. Man spricht ja im Lauf des Lebens von Reifungsschritten, die wir gehen müssen. An den Schwellen des Lebens, den Übergängen, da sind wir dann reif für den nächsten Schritt, für etwas Neues, einen Abschied etwa oder auch einen Neuaufbruch. So einen Übergang gibt es auch am Ende des Lebens und das ist ein besonders schwerer, es ist das Sterben. Kann man auf diese Herausforderung irgendwie hinreifen? Kann man sich vorbereiten? Das habe ich die Psychologin und Sterbebegleiterin Daniela Tausch aus Würzburg gefragt. Es gibt ja in der mittelalterlichen Zeit schon die Rede von der Ars Moriendi, die Kunst zu sterben, die Kunst des Sterbens. Ist es möglich, das Sterben zu Lebzeiten zu lernen, so wie eine Kunst?
Ich würde sagen, wir können uns ein bisschen daran gewöhnen, an den Gedanken oder anfreunden oder ihn ein Begleiter unseres Lebens sein zu lassen, indem wir uns immer wieder fragen, wie ist denn mein Leben? Wenn ich jetzt sterben müsste, wäre das schlimm? Was habe ich versäumt, was nicht? Also Tagore sagt so schön, wenn der Tod an deine Tür klopfen wird, was wirst du ihm anbieten? Und er antwortet, ich werde ihm das volle Gefäß meines Lebens anbieten. Also wenn wir uns immer wieder in dieses Gefäß unseres Lebens schöne oder berührende Dinge bewusster einsammeln, auch mit dem Gedanken, vielleicht erlebe ich es nicht nochmal wieder, jetzt so wie Sie sagen im Herbst, diese roten und gelben Blätter, die wahrzunehmen. Es müssen gar nicht die großen Sachen sein, das sagen ja auch Menschen mit einer schweren Erkrankung. Es sind nicht die großen Sachen, es sind die kleinen Augenblicke, wo ich eine Begegnung mit jemandem habe, vielleicht mit einer anderen Patientin oder mit einem Arzt oder. Also diese kleinen Momente sammeln und sich bewusst machen, ich weiß nicht, wie viel ich davon noch habe oder auch so, wie Sie es jetzt mit dem Sommer, Herbst sagen, Übergänge bewusst gestalten. Wir laufen ja eher von einer Geschichte in die andere und pleuing steht dann plötzlich das Sterben da, dass wir bewusster Übergänge gestalten, uns bewusst machen, vielleicht auch Rituale einführen, wie zum Beispiel am Geburtstag sich zu überlegen, wenn das mein letztes Lebensjahr gewesen wäre, wie war es denn eigentlich? Was habe ich versäumt? Was möchte ich gern anders machen? Wenn das nächste vielleicht mein letztes wäre. Natürlich können wir nicht so leben, als wäre es das letzte. Ich glaube, dann würden wir vieles, vieles anders machen. Aber vielleicht können wir kleine Änderungen vornehmen, sodass, wenn der Tod kommt, wir sagen können, ja, es ist zu früh, ich würde gerne noch leben, aber mein Leben ist voll. Ich bin auch bereit, wenn es sein muss, zu gehen. Mhm.
Frau Tausch, Sie haben eben etwas formuliert, das mich hat aufmerken lassen. Sie haben gesagt, dass wir uns anfreunden mit dem Gedanken an das Sterben. Kann man das wirklich?
Das ist eine schwierige Frage. Also er ist negativ, aber er ist nicht nur negativ. Vielleicht müssten wir uns eher sagen, dass es vielleicht besser mit dem Gedanken an unsere Endlichkeit anzufreunden. Ich glaube, dass uns das leichter fällt als mit dem Tod. Wir haben immer noch leider das Bild vom Tod, den dunklen Sensemann, der uns Angst macht und Furcht macht. Und ich denke, es geht mehr darum, uns mit der Endlichkeit, den Gedanken unserer Endlichkeit anzufreunden, dass unser Leben halt nicht immer so weitergeht, dass wir nicht immer so weiter so fit bleiben, sondern dass es ein Ende hat und eigentlich ist Gesundheit was sehr, sehr, sehr Fragiles. Und wir nehmen es immer so als selbstverständlich. Also darum uns vielleicht einzuüben. Und damit schenkt der Tod, ich sage es jetzt mal, uns ja auch die Kostbarkeit des Lebens. Mhm. Weil dadurch wird uns bewusst, meine Güte, ich bin gesund, ich kann das jetzt machen. Ich kann die Herbstluft riechen, ich kann die Erde riechen, ich kann die letzten Sonnenstrahlen noch spüren. Wow, ja, also der Tod nimmt uns verdammt viel, aber der Gedanke an die Endlichkeit schenkt uns sehr viel. Mhm.
Sie haben eben gesagt, wir haben leider ein sehr dunkles Bild vom Tod, dieser Sensenmann. Ja. Was ist denn Ihr helles Bild vom Tod?
Also ich würde es eher als ein Licht bezeichnen, als ein Licht und als ein Tor. Mhm.
Dazu muss man aber glauben, oder?
Ja, egal, welche Art sie glauben. Also ich habe auch eine junge Frau begleitet, die gesagt hatte, ja, nach dem Tod ist dann nichts und das Nichts ist gut. Also man denkt immer, nur derjenige, der glaubt, hat ein helles oder vertrauensvolles Bild vom Tod. Nein, es gibt auch Menschen, die nicht glauben und in diesem, zum Beispiel in dem Nichts, einen Halt und eine Sicherheit finden. Man denkt ja erst, oh Gott, die glaubt das nicht, oh nein, wie schlimm. Und für sie war das ein Bild von Aufgehobensein. Also wir müssen da uns da, glaube ich, viel mehr noch weiten, was es an tröstenden Bildern gibt. Und da können wir auch voneinander lernen, wenn wir drüber sprechen. Also ich habe von dieser Patientin enorm viel gelernt, ja, weil ich immer dachte, das nicht, das ist doch nur grausam und dunkel. Und für sie war das wirklich was sehr Helles, was sehr Tragendes. Mhm.
Frau Tausch, wenn Menschen dann sterben, wenn sie diesen Prozess durchleben und sie beobachten, dass sie sind an der Seite, was ist ein gelungener Übergang und gibt es das überhaupt?
Ja, ich wehre mich dagegen, dieses, man hat ja so ein Bild, gelungen und gut gestorben ist, ausgesöhnt mit allen, friedlich Ja gesagt und leichter Übergang, ohne zu kämpfen und ganz hingegeben. Ich wehre mich dagegen, das als gut zu bezeichnen. Ich finde, wir bewerten alles so schrecklich, ja, und dann ist der Tod auch noch irgendwie eine Leistungsaufgabe, wo wir eine 1 plus oder nur eine 5 oder 6 kriegen und sehen gar nicht die Individualität. Vielleicht ist das bis zum letzten Punkt zu kämpfen so wichtig und so typisch für diesen Menschen, dass es für ihn genau der richtige Tod ist. Also da nicht unsere Maßstäbe haben, wie wir es denn gerne haben, damit wir keine Angst haben müssen, sondern zu sehen, jeder stirbt wirklich seinen eigenen Tod und der ist so einzigartig und da nicht eine Schablone mit Frieden draufzulegen.
Reif für das Sterben kann man sich darauf vorbereiten. Das waren Ansichten von Daniela Tausch. Sie ist Sterbebegleiterin und arbeitet als Psychotherapeutin in Würzburg. Und das war unsere heutige Ausgabe von HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbstsonntag.